Herzlich willkommen zu Folge 9 von unserem Podcast Mörder Queens. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Oh, Folge 9, fast Folge 10. 10 ist, dann müssen wir wirklich ein Special machen, Nika. Ich hoffe, ich quatsch mich jetzt nicht um Kopf und Kragen. Wir machen eine Kopf- und Kragen-Special-Folge. Ja, also Nika, mir geht's eigentlich ganz gut. Der übliche Wahnsinn. Ich habe ein Buch im Korrektorat. Ich muss ein Buch neu planen. Nebenbei auch den Podcast. Der ganz normale Wahnsinn. Und was habe ich noch? Ach, ich habe noch so viele To-Dos. Ich organisiere so einen Schreibwettbewerb für junge Autoren, damit die einen Verlagsvertrag bekommen und so. Und puh, da muss das ich noch die cool. Einsendungen prüfen und weiter an den Ullstein Verlag leiten und so weiter, ja. Und bei dir?
Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Das ist, aber warte, das ist ja, das bin ich jetzt, das will ich wissen.
Was? Ah, das macht ja jedes Jahr.
Das klingt
ja
mega spannend.
Ja?
Das, und wieso weiß ich davon noch nichts?
Doch. Das ist doch der Schreibwettbewerb, den ich mit den NaNoWriMo-Nachwuchsautoren immer mache. Für den Forever Ullstein Verlag, also von Ullstein das Imprint. Und da gibt es jedes Jahr ungefähr 3 oder 4 oder 5, die dann einen Verlagsvertrag gewinnen.
Das hatte ich noch nicht auf dem Schirm.
Nein, oh, wusste ich gar nicht.
Schön, dass wir was drüber gesprochen haben.
Was wir heute alles erfahren. Also Leute, wir haben heute, liebe Crammies, echt schon einiges für euch durchgemacht übrigens. Wir haben in Rekordzeit diese Folge geplant zwischen unseren Buchabgaben und wir hatten uns überlegt, dass wir mal ein anderes Aufnahmeprogramm testen, um die Qualität zu verbessern, was ja wirklich nicht so leicht ist, weil wir wohnen ja richtig weit voneinander entfernt und gerade zu Corona können wir ja auch nicht vor Ort miteinander aufnehmen. Und wir waren nicht mehr so ganz zufrieden, weil in der letzten Podcast-Folge war wahrscheinlich meine Internetverbindung zu schlecht. Deswegen hat das so ein bisschen geheilt in Folge 8, sorry nochmal. Und ja, aber eben diese Aufnahme, die war jetzt auch nicht so geil mit dem anderen Programm, oder?
Nee. Du stöckst jetzt auch immer mal an meine Kopfhörer, aber ich hoffe, das liegt jetzt wirklich nur an meinen Kopfhörern und nicht wieder am Aufnahmeprogramm. Wir hoffen mal das Beste.
Ein gewisser Cutter Überstunden machen, der Arme. Sorry, Kev. Bester Cutter.
Ah, schön. Ja.
Ja, genau. Ja, was gibt's bei dir Neues, Nika?
Nicht viel. Also ich bin jetzt in den letzten Zügen. Ich habe das letzte Kapitel angefangen. Ich kann es ja kaum glauben. Ne?
Yay!
Ach. Also ich hatte ja so Mindestabgabe 85.000 Wörter und ich bin jetzt bei über 100.000. Und ich finde kein Ende und kein Ende. Aber jetzt habe ich echt das letzte Kapitel angefangen und bin guter Dinge, dass ich das heute noch fertig bekomme.
Findest kein Ende.
Und dann werde ich entspannen.
Ah,
dann bin ich erstmal beruhigt, weil ich den Abgabetermin schaffe. Ne? Und dann kann ich erstmal durchatmen, weil ich weiß, ich habe es geschafft. Aber ich muss ja das andere Buch noch schreiben.
Ja, aber ich gönn's dir, das ist echt super. Ja, aber ich habe ja 3 Wochen zu spät abgegeben, aber dafür war jetzt der Korrektor in 1,5 Tagen durch, haben wir richtig viel Zeit gewonnen. Ja gut, aber ich muss jetzt halt, nachdem ich die Korrekturen jetzt alle abgesegnet habe, gleich das nächste Buch weiterschreiben und auch noch ein Exposé überarbeiten für einen anderen Verlag, wo ich diesen Zweiteiler schreibe, der noch diese Wünsche hat, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt in einer anderen Folge, ja. Also gut, und außerdem habe ich ja auch noch einen Freund, der natürlich auch noch was von mir will und wir wollen heute. Heute kommt er auch noch früher als sonst, an einem Samstag. Ja, es ist alles ist einfach, alle Bälle in der Luft zu halten, ne? Aber du kennst das ja, du hast ja auch Familie und ja. Aber wir kriegen das hin. Und wir haben ja euch, liebe Crammies, die uns motivieren. Zum Beispiel unsere Patreons. Die erwähnen wir ja dann am Ende der Folge. Aber Nika, lass uns doch nochmal erzählen, was wir eigentlich machen für Leute, die vielleicht diese Folge zuerst hören. Also wir sind Nika und Nina. Eigentlich Autorin, aber wir betreiben diesen Podcast Mörder Queens, in dem es um wahre Verbrechen und Verschwörungstheorien geht. Und es ist bei uns so, dass wir das nicht ganz so ernst rüberbringen, sondern wir besprechen die Folgen, die Fälle. Und manchmal kann es schon sein, dass wir einen Witz machen oder ein bisschen lachen. Das ist aber jetzt nicht so gemeint, dass wir respektlos irgendwie wären gegenüber den Opfern. Das ist einfach unsere Art, wie wir damit umgehen. Und wir sehen uns eher wie so Comedy-Crime-Podcasts, von die wir auch sehr viel selbst hören, so amerikanische Crime-Podcasts. Und wir wollten das so Comedy-Crime auch mal in Deutschland machen. Habe ich das gut zusammengefasst?
Das hast du so schön gesagt, Nina.
Ah, danke schön. Ja, Nika, ich bin auch so froh, dass wir uns gefunden haben.
Ja, und ich hoffe wirklich, wir können bald mal wieder live zusammen aufnehmen.
Oh, ich auch. Ich freue mich so dann. Ich bin auch immer so produktiv bei dir. Ich arbeite ja dann auch immer viel an meinen Büchern, wenn ich bei dir bin. Und wir nehmen auf, ja.
Genau, das müssen wir bald mal wieder hinkriegen.
Auf jeden Fall.
Jetzt wird ja alles etwas gelockert, dann kannst du bestimmt dich mal in den Zug setzen und zu mir kommen, oder?
Ich denke doch, oder? Ich würde auch Handschuhe anziehen und Mundschutz, wäre mir alles egal. Mhm. Hauptsache ich komme zu dir.
Ja, bitte.
Das wäre super. Ja, hier fällt mir die Decke auf den Kopf und mein Poltergeist, der Mann. Team ist, glaube ich, auch langweilig. Ja.
Und hast du wieder was erlebt?
Ich einiges erzählen. Ja, ich habe ja einiges erlebt mit meinem Poltergeist, aber ich will gar nicht so viel erzählen, weil das ist ja eher was für unseren Paranormal-Podcast übernatürlich. Mhm. Erzähle ich nochmal genauer, aber ich kann sagen, Hermann, mein Poltergeist langweilt sich und spielt am liebsten meinem Besuch Streiche. Also tatsächlich ist es so, wenn ich Besuch bekomme, fast jedes Mal geht ein Glas kaputt und der Besuch ist halt schuld oder die Klopapierrolle bricht ab oder der Toilettendecke geht kaputt. Also Hermann liebt es, meine Gäste, glaube ich, zu manipulieren. So kommt es mir vor, dass die irgendwie alles umwerfen und das kaputt machen.
Also man hat da nicht mal auf der Toilette vor ihm Ruhe.
Ja, und heute Morgen hat das Besteck, nicht das Besteck, die Schüsseln und die Teller in meinem Hängeschrank so vibriert, so voll krass. Ich dachte so, was ist los, was soll das? Ich bin jetzt gleich hier im Livestream, also ich habe ja einen Livestream gemacht heute Morgen mit anderen Autoren, wo wir live gearbeitet haben, wo andere Leute dann mit uns arbeiten konnten bei Instagram, einfach für Motivation. Und dann fängt plötzlich an, mein Schrank zu wackeln und dann habe ich aber ein paar Teller rausgenommen und dann ging es wieder.
Okay. Sagtest du nicht, dein Nachbar hat gebohrt oder so?
Dachte ich erst. Es hat sich so angehört, aber dann kam das aus meinem Schrank, dieses Geräusch nur.
Seltsam. Crazy. Also du kommst bitte immer zu mir, ich komme nicht zu dir.
Ja, ich habe das schon gehört, dass du das sagst. Aber ich finde, Hermann hat auch Humor. Also er macht das ja dann auch echt so. Also das andere erzähle ich dabei, was er mit meinem Freund gemacht hat. Der Arme war ein bisschen verstört danach. Ich finde, der Hermann hat ganz schön viel Humor. Aber was das mit dem Geschirr heute Morgen sollte, das weiß ich jetzt auch nicht. Naja. Gut, ich glaube, es wird Zeit. Heute habe ich ja das Verbrechen und du die Verschwörungstheorie und unsere Crimies wollen sicher, dass wir mal langsam mal loslegen.
Ich bin ja gespannt, was du heute für uns hast.
Ich habe heute zum ersten Mal ein Schulmassaker für euch. Eigentlich ist das ja so ein Thema, wo mir immer ganz kalt wird und mir alles so den Rücken runterläuft und so. Und eigentlich war ich mir auch gar nicht sicher, ob ich sowas machen will. Aber jetzt habe ich mich doch für eins entschieden, was gar nicht so bekannt in Deutschland ist, und werde das machen. Und weil mir bei der Recherche schon so schlecht geworden ist, werde ich es auch ein bisschen mehr wie so ein Hörbuch machen. Also ich habe mir ziemlich viel aufgeschrieben und werde es ziemlich vorlesen, weil normalerweise reden ja wir ein bisschen lockerer, aber da bei dem Thema finde ich es echt schwierig, ein bisschen lockerer zu reden. Ihr könnt ja uns dann mal wissen lassen, ob euch das so gefallen hat. Mehr so, nicht so aus dem Stegreif, sondern mehr alles so vorgelesen wie im Hörbuchstil oder was euch besser gefällt, wie wir es sonst machen. Denn in meiner Folge, in meinem Beitrag geht es heute um das Massaker an der Virginia Tech University in Blacksburg im Bundesstaat Virginia. Und da ist es eben so, das fand am 16. April 2007 statt. Und an diesem Tag fallen um 7.15 Uhr morgens die ersten Schüsse. Und am Ende des Tages werden 32 Studenten und Lehrkräfte tot und 17 verletzt sein.
Oh Gott.
Der Amoklauf an der Virginia Tech gehört neben dem Schulmassaker von Bath 1927, dem Amoklauf an der Columbine High School 1999, das war ja der erste richtig große, so aus meiner Erinnerung, den ich mitbekommen habe, dem Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School 2012, das waren ja diese ganz jungen Schüler, und dem Schulmassaker von Parkland 2018 zu den folgenschwersten Gewaltverbrechen in einer Bildungseinrichtung in den Vereinigten Staaten. Ich möchte den Fall heute aus drei Perspektiven von drei Studenten erzählen. Einmal aus Sicht von Christina, aus Sicht von Derek und von Joe. Ja, es ist Montag, der 16.04.2007. Christina ist etwas zu spät dran für ihre erste Vorlesung in Französisch. Die 19-Jährige überlegt sich noch, dass es besser als zu spät kommen, einen Kaffee mit ihren Freundinnen eigentlich wäre, im Coffeeshop zu trinken. Aber sie schlägt deren Einladung aus und hastet dann doch in Richtung Norris Hall, einem Unterrichtsgebäude auf der Virginia Tech Universität. Also fast hätte sie das eigentlich.
Ja. das zeigt mal wieder, dass jede noch so simple Entscheidung Ja, wenn, so viel ja. hätte verändern können, ne? Also oder anders sich, lenken ja. können.
Wenn sich da anders entschieden hätte. Also ich habe mehrere ja. Interviews mit ihr geschaut und da sagt sie das auch nochmal. Sie hatte echt überlegt und dann hat sie aber gedacht, das wird jetzt am Ende des Semesters für ihre Credits nicht so gut aussehen und sie braucht diese Anwesenheit. Und dann ist sie da doch hingegangen, aber es wäre echt besser für sie gewesen, sie wäre an dem Tag nicht da hingegangen. Ja. Mm.
Ja.
Es ist ein sehr kalter Tag und es schneit leicht, was ungewöhnlich ist für Mitte April in Virginia. Christina ist sehr hübsch mit ihren großen blauen Augen und langen braunen Haaren. Ja, und was sie in diesem Moment nicht weiß, als sie eben das Unterrichtsgebäude Norris Hall betritt, der Universität, ist, dass kurz nach ihr der Attentäter das Gebäude betritt und den Ausgang mit Ketten verriegelt, sodass niemand fliehen kann. Aber in dem Moment weiß sie das nicht, aber sie ist halt einer, der die am zuletzt eintreffen, sie und ein anderes Mädchen sind zu spät dran und kurz danach kommt der Attentäter.
Okay.
Ja, Christina betritt gerade noch rechtzeitig den Raum 211 im ersten Stock, also bei denen ist ja der erste Stock Erdgeschoss in den USA. Hm. Und ja, an diesem Tag hat sie eben Französisch bei Jocelyn Couture Novak, ihrer Lehrerin. Und die lässt gerade die Sitzordnung ändern, also die Schüler bewegen sich durch die Klasse und da kann Christina noch schnell hereinschlüpfen, obwohl sie eigentlich zu spät ist und dann fällt das nicht so auf. Und ja, sie sitzt dann an diesem Tag nahe der Tür, was natürlich die Sitzordnung ist an diesem Tag,
ja.
während bei den meisten Shootings natürlich ja, fatal für einige und für andere das große Glück. Ja, und Derek, aus dessen Sicht ich heute auch erzählen will, sitzt in diesem Moment nicht weit entfernt von Christina in seiner Deutschklasse in Raum 207. Der 22-jährige Biologiestudent möchte nämlich Deutsch lernen nebenbei und das tut er eben bei seinem sehr sympathischen Professor Jimmy Bishop, der einige Zeit in Deutschland gelebt hat.
Ah.
Derek ist ein schmaler, attraktiver junger Mann mit dunkelblondem Kurzhaar, Haarschopf. Und zur gleichen Zeit läuft der 23-jährige Joe, also sie sind alle sehr jung, die drei, durch den Flur ja. und er schaut durch die Fenster in den Türen in die Klassenräume. Sie haben so kleine Fenster. Und er kann offensichtlich seinen Unterrichtsraum nicht finden, denken die anderen Studenten, noch als sie ihn sehen.
Ah, das ist dann sozusagen der Täter.
Man weiß es nicht. Ich erzähle ja etwas. Er ist 1992 mit seinen Eltern aus Korea eingewandert, studiert Englisch und schreibt gerne Theaterstücke für die Theaterdrehbuchklasse. Und weil er selbst nicht so viel spricht, hat er sich selbst den Spitznamen Question Mark gegeben. Also, ja, und die drei, Christina, Derek und Joe, die kennen sich nicht. Doch der Tag des 16. April wird ihr aller Leben verändern und ihre Schicksale unwiederbringlich miteinander verknüpfen. Ja, zurück zu Christina in die Französischklasse und nach ihr kommt kurz danach noch ein Mädchen. Die Französischlehrerin Jocelyn Couture Novak fragt sie, warum sie so spät dran ist. Und das Mädchen sagt, sie war in dem Wohntrakt, wo um 7.15 Uhr Schüsse fielen. Und dann sind alle sehr verwundert, weil sie da nicht drüber informiert wurden, dass an dem Morgen geschossen wurde auf dem Campus. Ja, was nämlich zu dieser Zeit niemand oder fast niemand weiß. Um 7.15 Uhr, also Viertel nach sieben morgens, wurden nicht weit entfernt im Studentenwohnheim Best Ambler Johnston Hall bereits mehrere Schüsse abgefeuert und zwei Studenten von einem Attentäter getötet. Und zwar die 19-jährige Emily und der Etagenälteste, der die Aufsicht über die Etage hatte, also das heißt in den USA Resident Assistant. Und die sind beide erschossen worden, außerdem wurden drei Studenten durch Kugeln verletzt. Ja,
okay.
Und was eben auch niemand weiß, ist, dass der aus Korea stammende Cho, der jetzt unschlüssig durch den Flur in Norris Hall schlendert, nach seiner Tat im Studentenwohnheim, wo er auf seine Kommilitonen schoss, zurück zu seinem eigenen Wohnheim ging, sich dort die blutige Kleidung ausgezogen hat, andere Kleidung angezogen hat und danach seine E-Mails gelöscht hat auf seinem Computer. Und im Anschluss lief er dann zu einem Postamt, um an die NBC, also diesen Nachrichtensender, NBC News, Bekennervideos, Fotos und sein Manifest zu schicken. Also der hat...
Super. Also der wollte sich ja, so ein bisschen feiern lassen.
Der hat auf fünf Studenten geschossen, ist dann zur Post ein paar hundert Meter entfernt, das auch auf dem Campus liegt diese Post, hat da was abgeschickt und ist dann in dieses zweite Gebäude. Und die Polizei untersucht noch den ersten Tatort, als er etwa 2 Stunden später nach seiner Tat, also nach 9, wenige 100 Meter entfernt vom Postamt in die North Hall eben reingeht, wo die Vorlesungen gerade begonnen haben.
Also 2 Stunden sind da vergangen.
Ja, genau. Also 7.15 Uhr, dann hat er sich umgezogen. Hm. Er wurde irgendwie noch an so einem Teich gesehen, wo er irgendwas entsorgt haben soll. Aber dafür habe ich dann später keine Beweise mehr gefunden. Und ja, dann, er hat ja ziemlich offen dann aber auch seine Bekennervideos da abgeschickt.
Ja,
ja. Ja, ja. Und als er dann in das Gebäude reingeht, also in das Unterrichtsgebäude, verriegelt er die Ausgänge, wie gesagt, mit Ketten, um die Flucht der Studenten zu verhindern. Außerdem hinterlässt er an der Tür eine verstörende Notiz, in der steht, dass wenn jemand die Türe versuchen würde zu öffnen, eine Bombe hochgehen würde. Das ist aber ein Fake, aber ist trotzdem natürlich sehr verstörend, wenn du dir überlegst.
Wenn du das liest, ja.
Das könnte ja sein, also man weiß es ja
derjenige nicht. Derjenige sein, der die Tür aufmacht, genau.
Ja, ich habe diese Notiz gesehen, das ist irgendwie so auch ganz krakelig mit Bleistift, also es ist sehr verstörend schon, also ja, wie so ein Gruselmovie, also puh. Und das ist ja eigentlich noch viel schlimmer, weil es ja auch Realität ist. Also ich habe da mir mehrere Dokus angesehen. Das ist echt sehr verstörend, dieser Fall, dieses Massaker-Attentäter.
Er war ja aber selbst Student, ne?
Genau.
Er war selbst Student, genau. Mhm. Ach, dass sie den da nicht nach der ersten Tat schon irgendwie ihn jemand erkannt hat und wusste, ne, wo der zu finden ist oder.
Ja, also tatsächlich später nochmal, was sich die Polizei da gedacht hat, aber die haben unter anderem auch jemanden Falschen verfolgt. Also es war nicht so clever. Also die hatten ihn leider nicht direkt im Verdacht. Das ist das Problem an dieser Sache. Sonst hätte das der Rest vielleicht verhindern können und die 30 anderen Toten würden jetzt noch leben. Aber ja, wie gesagt, es gibt 32 Tote und zu dem Zeitpunkt in der Geschichte, wo wir jetzt sind 2 tot und 3 verletzt. Und später werden eben noch 30 mehr sterben.
Wenn man das so hört, 2 Stunden, ne, sagt man sich so, hey, was haben die in den 2 Stunden gemacht? Ja.
Ne? Das erzähle ich nochmal später, ganz am Schluss, was die Polizei da gemacht hat. Jetzt gehen wir nochmal hier weiter in der Geschichte. Ja, Joe geht dann eben in den ersten Stock, beziehungsweise aus unserer Sicht, also ist der erste Stock in diesen Flur mit den Klassenräumen, in denen eben auch Derek und Christina sitzen. Joe schaut dann durch die kleinen Fenster in den Klassenräumen, wahrscheinlich um zu schauen, in welchen Räumen die meisten Studenten sitzen. Also er geht den ganzen Flur lang und entscheidet sich dann für mehrere Räume, aber nicht für alle. Er trägt 2 legal erworbene halbautomatische Pistolen bei sich, eine Glock 19 im Kaliber 9 mm und eine Kleinkaliberpistole vom Typ Walther P22. Die Studenten werden später erzählen, dass sie ihn sahen, wie er bei ihnen reinspickte, eben durch die Fenster, und dass sie das komisch fanden, da das Semester recht fortgeschritten war und diese Verhaltensweise eher typisch für zu Beginn des Semesters ist, wenn jemand seinen Klassenraum nicht finden kann, es noch nicht so ganz auf dem Schirm hat, wo er hin muss. Aber das war wirklich schon Ende des Semesters. Ja.
Also für unsere Waffengesetze in Deutschland bin ich immer wieder dankbar. Ne?
Aber super dankbar. Wie gesagt, er guckt sich so makaber jetzt aus, wo er die meisten töten kann. Das ist, finde ich, auch echt so fürchterlich.
Ja.
Okay, wenige Minuten später entscheidet sich Joe für den ersten Raum. Er betritt gegen 9.40 Uhr den Raum 206, in dem die Vorlesung Advanced Hydrology, Wasserkunde, stattfindet. Und er tötet dort direkt den Professor G.V. Loganathan, ein aus Indien stammender Bauingenieur, sowie 9 der 13 Studenten, und 2 werden verletzt. Also er zielt immer zielgerichtet auf die Opfer, schießt den meisten noch in den Kopf.
Man kann sich da gar nicht reinversetzen, wenn man da selbst da sitzt, ne, und dem Professor zuhört, und auf einmal kommt da einer rein und fängt da an, um sich zu schießen. Also,
ich meine, das ist fürchterlich. Und wie gesagt, die meisten sterben, 2 sind verletzt, nur ein Student ist komplett unverletzt. Es muss ja auch fürchterlich sein. Die 3, die noch leben, sehen alle, wie ihre Kommilitonen tot sind oder kurz vor dem Tod stehen, weil sie so schwer verletzt sind. Ja. Ja, und im Raum gegenüber, also er ist ja gerade in 206, der Joe sitzt im Raum 207, Derek, im Deutschunterricht, und er wird später sagen, er hätte das zunächst für einen Witz gehalten, als der Junge mit schwarzer Lederjacke und Cappy durch die Tür kam und es losknallt. Joe betritt nämlich direkt, nachdem er in Raum 206 ein blutiges Massaker angerichtet hat, 207, der Raum, der direkt gegenüber liegt. Und ja, dort findet, wie gesagt, Deutschunterricht statt, und er erschießt nach dem Eintreffen direkt den ersten Schüler, auch ohne ein Wort zu sagen, also er schweigt die ganze Zeit auch über und richtet dann den Deutschlehrer Jimmy Bishop mit einem Kopfschuss hin. Das sagt Derek so aus. Und danach richtet Cho sein offenes Feuer auf den Rest der Klasse und verletzt 6 Schüler und tötet 4 Schüler. Und ja.
Also wenn der auch so gezielt Kopfschuss und ja. so, ne, dann fragt man sich ja auch, ob er irgendwie mal ja in irgendeinem na, Schützenverein jetzt vielleicht nicht, aber das schon irgendwie geübt hat, ne, wenn er so gezielt hinrichtet.
Also mehr zu den Waffen erzähle ich auch nochmal am Schluss. Ja. Ja, und dann geht er wieder raus aus der Klasse und Derek ist am Arm getroffen von einer Kugel und er und weitere noch lebende Kommilitonen versuchen dann die Tür zu blockieren, weil da ist es halt so, dass man die nicht abschließen kann. Also die Derek blockiert sie da mit seinem Fuß und sagt, er hat an diesem Tag dicke Sohlen getragen und dass er mit seinem Gürtel die Blutung an seinem Arm gestoppt habe und mit der anderen Hand den Notruf gewählt hat. Das ist, ich habe so 2 Interviews mit ihm angesehen, ja, der ist eigentlich ziemlich gefasst, der sieht auch wirklich aus wie so ein Soldat, der hat mittlerweile auch eine Tochter bekommen und macht sich natürlich Sorgen, wenn die mal in die Schule geht und, ja. aber ist echt einer von der guten Sorte, also man denkt wirklich so, er ist so der Held irgendwie, aber Christina natürlich auch, Christina ist eine ganz starke Frau. Ja, also er wählt den Notruf und blockiert irgendwie noch die Tür mit seinen Kommilitonen und ja, Cho geht dann weiter zu Raum 204. Hier unterrichtet Liviu Librescu, ein aus Rumänien stammender Maschinenbauprofessor und Holocaust-Überlebender, also ist ein älteres Semester. Und er er hat den Holocaust überlebt und dann kommt hier Cho, sag ich dir. Er verstellt dem Amokläufer den Weg, presst sich gegen die Tür, also versucht mit seinem Körper die Tür zu verschließen, weil die ja wie gesagt nicht abschließbar sind. Und ermöglicht seinen Studenten die Flucht durchs Fenster dadurch. Also er hält den halt auf an der Tür. Und er wird natürlich dabei durch die Tür erschossen, aber sämtliche Schüler bis auf einen können fliehen. Also einer von seinen Studenten wird erschossen und auch der Professor, also in dem Klassenraum in 204, sterben 2 Menschen. Aber ich finde es auch wirklich krass, also er schützt die, also da läuft es mir echt kalt den Rücken runter, er ist so selbstlos und beschützt seine Schüler. Und ja, aber leider hat es nicht für alle gereicht, einer wird noch erschossen, ja.
Also er hat dann praktisch schon sowas geahnt. Er hat die Schüsse schon im Haus gehört.
Ja, ja. Also das war ja auch der dritte oder vierte Klassenraum, ne? Irgendwie so, ja. Und die haben natürlich das geblickt, aber was sollen die groß machen? Die können die Tür nicht abschließen. Ja, genau. Also ich kann euch jetzt nochmal, ich erzähle euch jetzt gleich nochmal genau, was im Französischraum passiert und was die Lehrerin macht. Genau, also Christina und ihre Klasse, die sind am anderen Ende des Flurs. Also er geht ja von 206, der Cho, zu 207 und dann zu 204. Und Christina ist ja am anderen Ende in 211 mit ihrer Französischklasse. Und die hören diese hämmernden Geräusche. Also man hört das auch in den Videos. Also es gibt Videos von der Tat, wo man halt von außen so die Geräusche in der Schule hört. Und es hört sich echt so ein bisschen an wie so ein Presslufthammer eigentlich. Oder wie so ein Hammer. Und die Klasse hört eben diese hämmernden Geräusche und ja, alle denken erst, das sind halt Bauarbeiten. Das ist zwar ein bisschen merkwürdig, dass es am Ende des Semesters und nicht in Semesterferien ist und niemand hat denen was gesagt. Und ja, aber der Lärm kommt dann irgendwie halt näher. Und die Französischlehrerin. Und
dann haben ja bestimmt auch welche geschrien oder so. Also es waren ja bestimmt dann auch Schreie zu hören. Oder?
Also scheinbar ging es auch relativ schnell. Von Schreien habe ich ja nicht so viel gehört. Also in den Klassenraum sind ja eher so 15 Leute und das ging alles relativ schnell und die Französischlehrerin checkt das aber schon ein bisschen und schaut dann in den Flur und sie kommt dann zurück und sagt den Schülern gar nichts groß, sondern ruft direkt 911 an, also den Notruf und die Schüler schnallen das dann natürlich durch den Notruf und ducken sich unter die Tische. Das sind aber kleine Einzeltische mit Armlehnen in dem Raum, in anderen waren so Drehstühle wie so Schreibtischdrehstühle habe ich gesehen und normale Tische, aber in dem französischen Raum sind so Einzeltische mit so einer Armlehne, kennt ihr, also bietet voll wenig Schutz, also ist eigentlich nur so ein Stuhl, wo so eine Armlehne dran ist und trotzdem versuchen sich die Schüler darunter wenigstens irgendwie ein bisschen so in Sicherheit zu bringen und das ist, Christina versucht sich, wie sie sagt, wie in ihrem Training in Kalifornien zusammenzukauen, die hatte da so ein Erdbebentraining und versucht, ihren Bauchbereich unter den Stuhl zu bringen und legt die Arme über den Kopf. Ja, alle wissen halt eben auch, dass die Klassenzimmertür nicht abschließbar ist. Also sie haben eigentlich auch gar nicht so die Chance.
Diese Todesangst, die du
Ja, das ist echt, das will ich niemals erleben. Das wünsche ich auch niemandem, nicht mal meinem ärgsten Feind. Es ist ein ganz schrecklicher Tag, muss ich sagen. Kurz darauf betritt Cho den Raum 211, also die Französischklasse von Jocelyn Couture-Novak. Ja, in einem Bericht habe ich gelesen, aber das habe ich jetzt so nicht aus Christinas Mund gehört, aber vielleicht wurde das auch gekürzt in dem Interview, dass die Lehrerin und ein anderer Schüler, ein chinesisch abstammender Schüler Li, hätten versucht, die Tür zu blockieren, die beiden, seien aber erschossen worden direkt, ja. Und ja, dann ist es wohl noch so gewesen, dass ein Schüler so eine Militärausbildung hatte, also auch Kadett war. Und er versucht dann Cho zu stoppen, wirft sich auf den, aber er wird erschossen und hat dann keine Chance. Und Christina sagt, Cho schießt einfach auf jeden, also einen nach dem anderen so gezielt. Also er schießt jetzt nicht so wild um sich, sondern er richtet die Waffe auf einen nach dem anderen. Ja.
Der hat es richtig genossen.
Ja, und nachdem er wirklich auf einen nach dem anderen gezielt hat, geht er raus in den Flur und ja, Christina sagt dann nur, sie ist ja total unter Schock und also er geht dann halt zurück, der Cho, in Raum 207, in den Raum, wo der, also geht.
Wurde sie getroffen?
Ja, das erzähle ich gleich nochmal, also
okay.
Er geht erstmal, Cho geht raus aus 211 und will zurück zu 207, wo die drei Schüler, unter denen auch Derek ist, immer noch die Tür blockieren. Und er schießt dann durch die Tür auf sie. Und sie werden auch teilweise noch getroffen, aber sie überleben das. Also der ist richtig krass. Der geht dann wieder zurück, um zu gucken, ob jemand überlebt hat und versucht, die zu töten, ja. Und eben in Raum 211 ist unsere Christina am Rücken getroffen worden und steht total unter Schock. Und sie sagt in dem Interview, dass es halt überall nach Schießpulver gerochen hat und dass die Verletzten gehustet haben, dass es total surreal war, also die Situation. Also der hat ja versucht, allen auch so in den Kopf zu schießen direkt und ja, es war total grausam natürlich und sie hat nur gesagt, dass sie so dachte, ja, sie muss es irgendwie hier schaffen, wann ist es vorbei? Also sie hatte gar nicht so jetzt den Gedanken an Flucht, sondern nur irgendwie Überleben.
Ja.
Ja, und dann kommt der Attentäter zurück, also auch hier schaut er noch in 211 nach, wer noch lebt und schießt dann auf die sich bewegen und Christina spielt dann tot, also stellt sich tot, hält die Luft an und hat einfach Angst, dass, wenn sich ihr T-Shirt bewegt, dass sie denkt, die atmet noch und deswegen hält sie die Luft an und er schießt dann auch tatsächlich nochmal auf sie, auf ihren Kopf, aber er zielt so hoch und die Kugel trifft die Wand, also sie hat richtig Glück gehabt.
Aber da zuckst du doch zusammen eigentlich, oder?
Also ich verstehe das auch nicht, wie manche Überlebende das machen, also es gab ja auch so andere Fälle, wo Schwerverletzte dann tot gespielt haben, obwohl der noch gegen die getreten hat, wo du so denkst, boah, da musst du doch vor Schmerz aufschreien und die haben trotzdem das irgendwie hinbekommen. Es ist echt eine Situation, wo du halt auch übermenschliche Kräfte entwickelst, da kann ich mir vorstellen. Also du weißt ja, wenn du jetzt irgendwie zuckst, bist du wahrscheinlich tot. Ja, ich zitter gerade so ein bisschen, das ist echt so ein schrecklicher Fall. Es geht einem echt nah. Ja, Cho geht dann wieder in den Flur und kommt aber tatsächlich ein drittes Mal zurück, was für ein Albtraum, ne? Er kommt schon nochmal zu Christina in den Klassenraum. Und ja, da sind eben sechs, die sich totstellen. Und ja, er schießt dann nochmal auf Christina und trifft sie nochmal in den Rücken. Also sie ist jetzt mittlerweile zweimal im Rücken getroffen worden.
Aber immer nur diese Klassenräume. Also der hat direkt welche ausgelassen, wo aber eigentlich auch Schüler waren oder Studenten.
Ja, so genau habe ich das jetzt nicht gesehen, aber also in den Berichten, aber da sind schon, glaube ich, mindestens 8 Klassenräume gewesen. Und er hat sich aber eigentlich für die 4 entschieden und die anderen, da waren halt weniger Schüler drin. Die haben dann auch alle versucht, die Tür zu verbarrikadieren oder aus den Fenstern zu fliehen. Aber er hat sich hauptsächlich jetzt um diese 3 gekümmert. Ja, und
was
wollte da einfach.
Dabei gedacht hat, so,
ja, das waren wohl die wo am meisten Schüler drin waren und er wollte die einfach alle umbringen. Und den ganzen Tat über sagt er kein einziges Wort. Also nicht so wie in Columbine, wo die verspottet haben oder so, ja. Ja, okay. Also ja, und dann geht er wieder in den Flur zurück und will wahrscheinlich sein Magazin wechseln. Doch jetzt endlich rückt die Polizei an und als er die Sirenen hört, erschießt sich Cho selbst. Ja.
Das ist meistens, ne, dass die Amokläufe sich dann selbst richten.
Ja, also gut, er hatte ja jetzt ja auch sein Manifest abgegeben. Er hatte seine Botschaft für die Welt ja schon draußen bei den Nachrichten und dachte sich dann wahrscheinlich jetzt, war wahrscheinlich der Plan, bevor er dann geschnappt wird, sich zu richten.
Auf die Botschaft bin ich echt gespannt.
Es ist richtig krass. Also wie gesagt, sterben an dem Tag 32 Menschen, Schüler und Lehrer. Und ja, davon sind 28 Kopfschüsse. Also die waren wahrscheinlich ziemlich schnell direkt tot und 17 Verletzte. Ja. Zurück zu Christina.
Der hat auf jeden Fall nicht das erste Mal eine Waffe geführt.
Ja. zurück zu Christina, die liegt immer noch schwer verletzt in Raum 211, von zwei Kugeln getroffen. Sie will aufstehen, aber ein anderer Student sagt, beweg dich nicht. Das ist vielleicht auch besser, weil sie ist ja auch am Rücken getroffen. Das kann ja echt schlimm ausgehen. Ja, und ihre Lehrerin ist tot und der Ehemann, ihr Ehemann, also der Ehemann der Lehrerin, der auch auf dem Campus unterrichtet, überlebt aber diesen Tag. Und das finde ich auch eine ganz tragische Geschichte. Mit dem habe ich auch ein Interview angesehen. Das ist halt, das war so ein Lehrer-Ehepaar, total goldig. Und ja, das ist richtig krass. Er überlebt den Tag und sie nicht.
Ja.
Weil er im anderen Gebäude war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ja, und dann kommen auch die Notärzte und die Christina erzählt dann, wie die dann Yellow gerufen haben, also sie als gelb eingestuft haben. Es gibt ja dieses Notfallampelsystem, wo man die Opfer nach Rot, also ganz dramatisch, muss sofort gerettet werden, zu gelb geht noch, überlebt wahrscheinlich sowieso und grün ist leicht verletzt, erstmal nicht drum kümmern, so klassifiziert, ja.
Die hatten das nur als gelb.
Ja, so als gelb und später hatten sie sie auch rot dann eingestuft. Aber rot kann ja auch manchmal sein, hat eh keine Chance mehr, erstmal um gelb kümmern. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist. Okay. Aber sie wird als gelb eingestuft und also überlebt wahrscheinlich und dann auch auf rot und wird dann rausgetragen. Also man sieht dann in der Presse auch ganz viele Fotos an dem Tag, wo einfach, weiß ich nicht, ob die zu wenig Bahren hatten oder also auf jeden Fall ganz viele Helfer tragen dann verletzte Schüler einfach so raus, also ohne irgendwie eine Unterlage, die nehmen den einfach an Armen und Beinen und drei oder vier Leute tragen dann immer einen Schüler und da gibt es auch ein Bild, das durch die Presse ging, wo die eben Christina rausgetragen haben. Helfer, ja. Ja, aber sie überlebt diesen Tag. Und 4 Minuten bevor Joe sich grauenhaft entstellend ins Gesicht schießt, schickt die Universität die erste E-Mail-Warnung an die Fakultäten. Um 9.50 Uhr ging an 31.000 Studenten und Angestellte per E-Mail und Handy der Alarm raus. In der Nachricht steht, ein Bewaffneter treibt sich auf dem Campus herum, bleiben Sie bis auf Weiteres in Gebäuden, halten Sie sich von Fenstern fern. Ja gut, die wussten es wahrscheinlich nicht besser, aber ja, was sollen die, also durch Fenster fliehen hat sich ja herausgestellt als bessere Option an dem Tag, aber die wussten es wahrscheinlich nicht besser. Ja, und ja, der ist zwar tot, aber die Virginia Tech ist immer noch in Panik. Die wissen das ja nicht, dass er tot ist. Und die Studenten rennen über den Campus, halten sich die Hände über den Kopf, versuchen da irgendwie Schutz zu finden, rennen über die Sportplätze, in panischer Furcht niedergeschossen zu werden. Und manche hatten 2 Stunden in verdunkelten Räumen auf dem Boden verbracht und sich da irgendwie versteckt, weil sie dachten, der kommt jetzt gleich, also auch in den anderen Stockwerken. Und ja, sie verbanden teilweise, vor allem in dem ersten Stock, wo das stattfand, einander mit T-Shirts die Wunden. Also haben sich dann ausgezogen, um den Verletzten die Wunden zu verbinden. Und ja, waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und sind aber doch noch so irgendwie Helden geworden, weil sie das intuitiv das Richtige getan haben. Also es ist ein ganz schlimmer Tag. Mhm. Ja, und es war dann wohl auch so, dass die Handys in den überlasteten Systemen auf dem Campus kaum funktionierten und deswegen Eltern halb verrückt vor Sorge waren, weil die einfach nicht wussten, ob ihre Kinder noch lebten oder eben das ganze Massaker eben mit dem Leben bezahlt haben, also da nicht lebend rausgekommen sind.
Den Gedanken hatte ich auch gerade, weißt du, wenn du dann
fürchterlich,
so...
Fürchterlich, oder?
Wenn da ein Anruf käme, ey.
Ja, du bist ja Mutter, das ist fürchterlich, oder?
Ganz schlimm.
Ja, und die anderen Studenten, die eben unter Schock standen und die von den Reportern auch irgendwie angestachelt wurden, fragten dann immer zorniger, warum sie nach den ersten beiden Morden um 7.15 Uhr in diesem Schlafsaal da, in diesem nicht weit entfernt, nicht gewarnt wurden. Und die Polizei hatte eben da in dem Moment angenommen, dass es sich um ein Eifersuchtsdrama gehandelt habe. Und die Polizei hatte angenommen, dass Emilys Freund sie erschossen hätte. Also da ist ja Emily gestorben und jemand, der jetzt zur Hilfe kam. Und noch das Mädchen, das bei ihr war, wurde verletzt. Und 2 andere wurden auch noch verletzt. Und ja, und der Täter war eben flüchtig. Und sie haben auch wohl den Falschen erst verfolgt. Also volles Chaos und die Polizei hat dann in dem Moment keinen Grund gesehen und das war halt die fatale Falschentscheidung, 24.000 Studenten und 10.000 Angestellte aufzuschrecken, die eben auf dem Campus sich aufgehalten haben und das, ja, Deswegen haben die sie nicht informiert. Die dachten, es ging halt nur um diese Emily. Die sollte halt irgendwie sterben. Und die haben jetzt nicht die Gefahr gesehen, die daraus ja entstand, auch für den Rest des Campus.
Und bei dem Nachrichtensender ging es ja erst später dann ein.
Ja klar, also das wurde ja per Post verschickt. An dem Tag wurde es ja abgeschickt. Ah, okay. Also ja. Nicht am selben Tag, als es angekommen ist, wurde es abgeschickt. Okay. Ja.
Also keine E-Mail, sondern richtig per Post.
Ja. Ja, also das Spiegelmagazin zeigt übrigens online auf der Webseite alle 32 Gesichter der Opfer. Also das ist echt krass. Mhm. Aber manchmal finde ich es auch gut, wenn man denen noch gedenkt, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das finden soll, dass die halt alle gezeigt werden. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und die Augenzeugen, die ja mit dem Leben davongekommen sind, die werden alle später sagen, dass sie in Chos Augen diesen entschlossenen Ausdruck gesehen haben, aber der war nicht hasserfüllt, der sei irgendwie einfach nur entschlossen, hätte der ausgesehen, der hätte nicht gesprochen. Und ja, der war eben 1,80 Meter groß, trug eine Kappe und wechselte die Magazine seiner beiden Waffen, feuerte viele Dutzend Mal, sprach aber nicht und ja, es war wie so eine Hinrichtung, also richtig crazy, ja, und es kam ihm so vor, als wisse er sich, dass er sich in die Geschichte schießen würde, also über sowas wird ja halt jahrelang später noch berichtet und es sah nicht so aus, als wäre es eine Beziehungstat, er wollte einfach die ganz viele töten, damit das auch in die Nachrichten kommt und er kannte die Opfer nicht, sagt man. Ja, und ein Student, der Jamal Al-Barghouti, erwirbt sich an diesem Tag oder einige Tage später noch nationale Berühmtheit, weil er mit seinem Handy die Belagerung des Gebäudes filmt und als die Polizei gerade eintrifft und mit so in seiner Kamera und der wird irgendwie live geschaltet bei Nachrichtensender CNN, das habe ich mir auch angeguckt und man hört dann 27 Schüsse auf dem Film, die CNN zählt mit und brüllt dann auch diesem Studenten zu, er soll abhauen und ja, und dieser junge Amateur-Videoreporter wird in den Tagen danach immer wieder interviewt und er wird richtig berühmt. Ich denke, hab mir da auch so gedacht, hau doch ab, was machst du da? Ja, und er hält so drauf auf irgendwie zwei Polizisten, also die Videoqualität ist relativ schlecht, das war ja 2007. Er steht hinter so einem Fahrrad an so einer Mauer und irgendwie hält er so drauf auf die Polizisten mit seinem Handy. Ich denke mir auch so, hau doch ab. Ah, na gut. Es ist ja, er hat es überlebt, der Jamal.
Ja.
Ja, aber wer war jetzt Joe und was war passiert, dass er zum Massenmörder wurde und was war mit seinem Manifest, das er da abgeschickt hat? Also
ja, ich bin gespannt. Joe
hat sich, wie gesagt, selbst den Spitznamen Question Mark gegeben, weil er nie geredet hat und niemand was eigentlich über ihn wusste. Und nicht mal in Vorlesungen hat er geantwortet auf die Fragen seiner Lehrer. Also er hat nie gesprochen, seine Kommilitonen sagen, die haben ihn nie sprechen gehört und seine Wohnheimzimmergenossen sagen in einem Interview, das ich mir angesehen habe, sie hätten versucht, ihn in ihren Freundeskreis zu integrieren, aber er sprach einfach mit niemandem und daher hätte er sich mit niemand angefreundet. Wie willst du auch mit so jemandem anfreunden? Schwierig, ne?
Schon seltsam, ja.
Und die hätten sich dann total auseinandergelebt. Und ja, also ich muss sagen, das Video klingt jetzt mal ehrlich, aber man kann jetzt nicht wissen, ob es tatsächlich so war. Man muss nämlich auch sagen, dass diese zwei Zimmergenossen von ihm zwei extrem gut aussehende, muskulöse Jungs zu der Zeit waren. Und ja, ich nehme einfach an, also jetzt meine Annahme, dass da wahrscheinlich nicht viele Gemeinsamkeiten gab zwischen denen und ich will denen jetzt keine Lügen unterstellen, aber ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass die sich da so mega versucht haben, den zu integrieren. Also das haben die jetzt vielleicht auch nur für die Kamera gesagt, um nicht schlecht dazustehen, aber wahrscheinlich ist es einfach so ein Fall, dass sie sich gar nicht so wirklich mit dem anfreunden wollten, weil der so ganz anders war als die und wahrscheinlich auch nicht so der ihren Lifestyle gelebt hat. Ist jetzt ja nicht schlimm, aber ja. Also er sprach später von Mobbing oder auch seine Kommilitonen in der Schule, also das ist jetzt ja die Universität, sollen ihn wohl gemobbt haben, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob der auf der Uni gemobbt wurde. Auf jeden Fall hat da jetzt niemand im Interview drüber geredet, also die ich mir angesehen habe zumindest nicht. Und ja, es ist aber tatsächlich so, dass er in seiner Theater-Drehbuchklasse richtig verstörende Texte geschrieben hat. Also da schreiben die ja so Drehbücher und dann müssen die sich gegenseitig das durchlesen und auch Feedback gegenseitig geben. Und da hat eine von seinen Kommilitoninnen gesagt, dass das sehr verstörend war, dass da Mord und Totschlag ging um Rache, also irgendein Mann, der seinen Sohn vergewaltigt und der sich dann rächt, oder dass sich ein Schüler an seinem Lehrer wegen schlechten Noten rächt. Und das war mega verstörend gewesen. Und er hätte sich auch, Joe hat sich dann gar nicht so dran beteiligt, Feedback anderen zu geben. Und die hätten auch irgendwie ein bisschen Angst vor ihm gehabt und hätten ihm dann halt nur so das Feedback gegeben, ja, die Sprache war sehr verstörend oder irgendwie so. Also die haben sich dann auch nicht so getraut, bei ihm zu viel zu kritisieren. Ja, krass halt. Also
ein sehr merkwürdiger Typ, den du dann eher aus dem Weg gehst.
Und er soll auch mehrere Mädchen gestalkt haben, die beiden Kommilitonen, mit denen er zusammen gewohnt hat, die sagen nämlich, einmal wäre Polizei vor ihrem Zimmer gestanden und hätten ihn wegen einer Anzeige wegen Stalking irgendwie gesucht. Ja. Ja, Joe war auch kein Staatsbürger der Vereinigten Staaten. Er besaß aber eine permanente Aufenthaltsgenehmigung und er studierte im vierten Jahr Anglistik, nachdem er zuerst Wirtschaft studiert hatte und das irgendwie wohl abgebrochen hat. Ja, und am Tattag verschickte Joe unter dem Pseudonym A. Ishmael ein Paket mit einer DVD, auf der 37 Videos und 43 Fotos waren, sowie ein 1800 Wörter umfassendes Manifest an den US-Fernsehsender NBC, wie gesagt. Der Zeitstempel an der Post ist 9.01 Uhr und das zeigt eben, dass Joe das Paket an dem Montag nach seinen ersten Schüssen abgegeben hatte in dem Postamt im Unicampus, auf dem Unicampus. Und ja, darin erklärt er unter anderem seinen Hass gegen Reiche und äußert weiter, seine Tat wäre vermeidbar gewesen. Es wird außerdem berichtet, dass etliche Passagen des Textes sich gegen Christentum und Genusssucht wenden. Ja, das habe ich auch tatsächlich noch so in Erinnerung, was ich damals im Fernsehen gesehen hatte, also 2007. Ja, hatte ich da auch relativ viel über diesen Fall im Fernsehen gesehen und da ging es hauptsächlich darum, dass er meinte, die Leute heutzutage wären so verdorben mit ihrer Genusssucht und ja.
Okay.
Das ist natürlich, er will jetzt alle damit irgendwie aufrütteln oder wie, also schon natürlich.
Ja.
Ist ja kein richtiges Motiv auch und das, ja, gut, ihr wisst, was ich meine, also das kann man ja gar nicht rechtfertigen. Der Sender informiert dann das FBI und strahlt Ausschnitte des Videos am Abend des 18. Aprils aus und auf 11 Fotos ist Joe mit zwei Faustfeuerwaffen zu sehen und außerdem bezog sich Joe in seinem Manifest auf die beiden Täter des Amoklaufs an der Columbine High School, die er als Märtyrer bezeichnete. Mhm. Ja, die Ermittler gingen deshalb davon aus, dass Joe zumindest auch von dem Amoklauf an der Columbine High School inspiriert wurde und das fand ja auch im selben Monat statt und nur drei Tage sozusagen war das Jubiläum, nicht Jubiläum, wie sagt man das? Also der Amoklauf an der Columbine High, der fand am 20.04.99 statt und Joe hat ja am 16.04. das Attentat eben an der Virginia Tech begangen, also vier Tage entfernt, ja.
Ja,
ja. Sehr nah beieinander. Im selben Monat. Und ja, der CNN-Sender berichtet dann, dass Joe 2005 von einem Sonderrichter des Bundesstaats Virginia für geistesgestört erklärt wurde. Und der Richter habe zudem damals festgestellt, dass Joe eine Gefahr für sich selbst darstelle. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Joe im selben Jahr in einer psychiatrischen Klinik sich aufgehalten hatte. Aber aufgrund der Tatsache, dass er die Psychiatrie freiwillig aufsuchte, konnte er später legal Waffen erwerben. Das ist natürlich das Dramatische jetzt auch an der Sache.
Ja.
Weil wenn er diese Waffe einfach nicht bekommen hätte, wäre das ja auch vermeidbar gewesen.
Richtig.
Und in der 8. Klasse war bei ihm selektiver Mutismus diagnostiziert worden. Das ist so eine Art Verstummung oder man spricht nur noch mit bestimmten Personen. So ein Krankheitsbild. Bin natürlich kein Experte und verzeiht mir jetzt bitte, wenn ich das nicht ganz korrekt dargelegt habe. Also es ist eine Art Verstummen.
Aber was jetzt, ob er jetzt irgendwie was Dramatisches in seiner Kindheit erlebt hat oder so, ist nicht bekannt.
Nein, also ich habe mir ein Interview angeguckt mit seiner Großmutter, war das, glaube ich, und die sagt einfach nur, der war schon immer sehr komisch und hat nie gesprochen, vor allem nicht mit seiner Mutter. Also normalerweise redet man ja viel mit seiner Mutter. Und er war immer schon so ein bisschen seltsam. Also ich finde es schon ein bisschen aufschlussreich, dass er in diesem einen Theater-Roleplay geschrieben, irgendwas von Vergewaltigung durch den Vater von einem Jungen geschrieben hat. Aber
ja, das habe ich mir schon auch so gedacht.
Da gibt es jetzt aber meiner Nachforschung nach keine Beweise. Also gut, ist natürlich schwierig, sowieso das zu beweisen. Aber mir kommt das eher so vor, also aus meiner Sicht wie eine Tat, der hat natürlich immer als Außenseiter gefühlt und hat vielleicht auch die anderen verachtet wegen eben ihrer Genusssucht und Christentum ist sowieso falsch und hat dann einfach gedacht, jetzt zeige ich das denen allen mal und komme auch jetzt dann in die Geschichte da, in die Nachrichten und versuche jetzt so viel wie möglich von denen zu töten.
Und du sagtest, er wäre ja auch Mobbing-Opfer gewesen, ne?
Ja, also in der Schule, aber in der Uni, da habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Ja, also er ist ja mittlerweile auf der Uni seit 4 Jahren.
Ob er es in diese Kurse, wo er sich für die er sich entschieden hat, da weißt du jetzt nicht, ob er da irgendwie sonst mit drin war und bei den Professoren direkt mit am Unterricht hat.
Ja gut, er hat halt mit niemandem gesprochen. Also ich nehme eher an, dass der halt Außenseiter war und ihn dann halt einfach niemand mehr beachtet hat, weil der merkwürdig war. Aber in der Uni ist ja Mobbing eh nicht mehr so verbreitet. Da sind die alle ein bisschen älter, die Leute. Ja. Ja, heute gibt es an der Uni, an der Virginia Tech, eine wie so einen Steinkreis für die Toten, also auf weißem Kies um eine Grünfläche herum, sind 32 Marmorblöcke mit den Namen der Toten aufgereiht. Und es gibt eine Steinbank für die Überlebenden mit einer Gravur und da steht zu Ehren der Überlebenden, 16. April 2007 steht da drauf.
Oh Mann.
Ja, es ist so crazy, oder? Was da, ja, also diese arme Schule, die hat, Uni, die hat auch noch einiges mitgemacht. Ich komme später nochmal drauf zurück, was da noch passiert ist. Erst wollte ich nochmal einen kleinen Überblick über eben die National Rifle Association, also die Waffenlobby in den USA, kurz nochmal drauf zurückkommen, weil das ja schon alles ein bisschen komisch ist, was wir jetzt gesagt haben zu ihm. Ja, es ist tatsächlich so, dass einige wissen das bestimmt von euch, dass die Republikaner, dass denen diese National Rifle Association total wichtig ist und Waffen und es ja immer so eine Diskussion gibt nach solchen Attentaten. Ja gut, also mal der Reihe nach. Also in Virginia ist er ein gemäßigt waffennärischer Staat, kann jeder Bürger über 18 Jahren ohne Lizenz und Registrierung und ohne Wartezeit eine Schnellfeuerwaffe, also ein Gewehr auch, eine Schrotflinte oder einen Magnum-Revolver kaufen. Nur das verborgene Tragen von Waffen braucht eine Erlaubnis. Das ist schon krass, oder?
Ja.
Also wie diese Waffenlobby das auch immer so manipuliert, dass die kommen ja dann immer mit so Aussagen wie, wir brauchen das für unseren Selbstschutz und die kommen immer wieder damit durch, mit solchen Gesetzen. Ja, und es gab auch, wie nach fast jedem Amoklauf oder nach jedem, eine einige Wochen dauernde erregte Debatte, die aber dann eben ergebnislos blieb. Also es gab keine schärferen Waffengesetze, ja, nach dieser Tat. Ja. Ich sage jetzt einfach nichts mehr zu dieser Waffenlobby. Also ja, die argumentieren, wie gesagt, mit, dass sie das ja auch brauchen, um sich zu verteidigen. Und wenn nur noch die Attentäter irgendwie illegal auf Waffen Zugriff hätten und die unbescholtenen Bürger, die das irgendwie verteidigen könnten, haben keine Waffen, das würde ja auch nicht gehen. Also beziehen sich wieder auf so Taten, wo dann halt irgendwelche Bürger, war das nicht so bei der Sandy Hook Elementary School, dass irgendjemand dann den vertrieben hat, weil er selbst eine Waffe hatte? Ach, ich weiß es nicht mehr genau. Also die beziehen sich dann immer auf solche Taten, wo es gut war, dass ein normaler Bürger eine Waffe hatte, aber ja.
Ist halt eine riesige Industrie, die viel Geld bringt.
Ja klar, die wollen natürlich ja auch ihre Waffen verkaufen und das ist ja einfach ein richtig krasser Markt, also bringt sehr viel Geld. Ja, man sagt ja, solche Schreckensrekorde kommen selten allein und solche Taten, sondern eher in Clustern mit Nachahmern und ja, die Schul-Amokläufer aber direkt verbindet eigentlich wenig. Also man kann jetzt nicht direkt sagen, dass immer nur Leute, die gemobbt werden, das machen, weil es ist wirklich so, dass gemobbte und nicht gemobbte Schüler Attentate begehen, wenn man sich das mal so anguckt über die Jahre. Und die Attentäter kommen auch wirklich aus allen Schichten. Also man kann es auch gar nicht so krass vorhersagen. Ein Profil erstellen, es sind gute und schlechte Schüler gewesen. Ja, und in den USA töten eher Schüler, im Ausland morden eher Erwachsene. Das finde ich auch richtig krass. Und jeden Tag sterben in Amerika 80 Menschen an Schusswunden. Und aufs Jahr gerechnet 30.000. Und ja, die 33 Toten von Virginia Tech sind dann eine statistische Anomalie. An dem Tag sind dann eben 120 gestorben oder weiß ich nicht. Ja.
Also ich verstehe es nicht wirklich.
Ja.
Ich verstehe es nicht.
Ist schon krass, ne?
Dass an diesem Waffengesetz nicht mal was gemacht wird.
Ja. Ja, und Christina hält heutzutage übrigens Vorträge über das Überleben von schlimmen Situationen, wie man damit klarkommt und gibt Sicherheitsschulungen, also wie man Schulen, Unis und andere Gebäude sicherer machen kann. Also sie ist echt eine beeindruckende Persönlichkeit, kann gut vor der Kamera sprechen. Es gibt richtig viele Interviews mit ihr online. Hab mir auch sehr viele angeguckt, wie sie darüber spricht.
Ja, ich will mal anschauen.
Ja, und wie ich eingangs erwähnt habe, war das nicht die einzige grausige Bluttat auf der Virginia Tech tatsächlich. Unglaublich. 2 Jahre später, 2009, ist es an der Technischen Universität zu einem weiteren Vorfall gekommen. Da hat ein Student einer Kommilitonin mit einem Küchenmesser den Kopf abgeschnitten. Krass, oder? Die beiden Studenten hatten auf dem Campus in einem Schnellrestaurant Kaffee getrunken und der Landwirtschaftsstudent habe dann plötzlich die junge Frau angegriffen und hackt ihr mit dem Messer so massiv auf den Hals ein, dass sie enthauptet wurde. Also es ist richtig krass. Und ja, 7 Augenzeugen, die sich im selben Raum aufhielten, sagten dann, dass sich die beiden vor der Tat nicht gestritten hätten. Also es kam total plötzlich. Und das war noch nicht mal das Einzige. Wieder 2 Jahre später, 2011, erschießt ein Mann, der Teilzeitstudent ist, also relativ jung auch noch, ein Campus Police Officer. Das war nämlich so, dass dieser Teilzeitstudent gerade ein Auto geklaut hatte und dieser Campus Police Officer hat ihn dann irgendwie angehalten und hat dann die Papiere wohl genommen und ist zurück zu seinem Polizeiauto. Das war auch irgendwie kein richtiges Polizeiauto, sondern nur so ein Campuswagen und wollte dann da irgendwie die Papiere überprüfen oder ging irgendwie zu seinem Wagen zurück und dann ist in dem Moment der Teilzeitstudent aus seinem Wagen ausgestiegen und ist da hingegangen und hat ihn erschossen und der, ja, Campus Police Officer, der hatte gar keine Chance, weil er da eben so im Auto saß und gar nicht an seine Waffe drankam. Ja. Ja, ganz schön heftig. Deswegen will ich auch jetzt schon den Fun Fact bringen, um uns ein bisschen die Stimmung wieder nach oben zu schrauben. Fun Fact über Virginia, den Bundesstaat. Weißt du, wie Virginia zu seinem Namen kam? Also der Bundesstaat?
Nein.
Ich wusste ja auch nicht, aber habe ich gegoogelt. Und zwar war das zu Ehren von Queen Elizabeth I., denn die war ja auch bekannt unter dem Namen Virgin Queen. Weißt du, die... Ich finde die total inspirierend. Elisabeth I., die hat ja nicht geheiratet, keine Kinder bekommen, aber hat richtig krass das Land England nach vorn gebracht. Also finde ich auch ein gutes Beispiel für eine Powerfrau, die keinen Typen braucht, keinen Mann. Finde ich sehr cool. Also heutzutage finde ich das auch irgendwie eine gute Message für alle Mädchen da draußen. Braucht keinen Mann. Könnt eure eigene Heldin sein. Könnt euch selbst retten. Ja. Bisschen so wie Christina, die hat sich auch selbst gerettet. Ja, und dieser Name inspiriert dann auch heute noch viele Eltern, ihre Tochter Virginia zu nennen.
Ah, okay.
Ja, das war es erstmal von mir. Ich kenne auch eine Virginia übrigens. Zumba-Kurs.
Oh, ich nicht.
Ja, krasser Scheiß, oder?
Ja, also.
Es ist ein richtig krasser Fall.
Wie gesagt,
Fall.
Ich werde mir das nachher auch nochmal anschauen, werde selbst nochmal danach googeln. Sehr interessant, sehr dramatisch und also wie gesagt, ich kann es nicht verstehen, dass die an diesen Waffengesetzen nicht mal was machen. Aber wie wir schon gesagt haben, es steckt halt eine riesige Industrie dahinter, die dafür sorgt, dass sich das nicht ändern wird, weil sich da einfach viel zu viel Geld damit verdienen lässt.
Ich glaube auch und ich kann mir auch vorstellen, dass da, wenn irgendjemand was dagegen tut, dass der auch irgendwie auf unerklärliche Weise plötzlich verschwindet, dass die ihn einfach aus dem Weg schaffen.
Genau, da wären schon dann die richtigen dafür sorgen.
Okay, Nika, du hast heute eine Verschwörungstheorie für uns, oder?
Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich euch mal über Marilyn Monroe erzähle. Habe ich mir jetzt schon wieder beim Aussprechen die Zunge verrenkt.
Hat man nur so ganz am Rande bemerkt.
Ja, ganz, ganz am Rande, Nina. Also mich hat es schon immer so fasziniert. Ne? Diese Frau ist ja wirklich weltbekannt immer noch, wird immer eine Ikone bleiben.
Ja.
Die Marilyn, die Gute. Sie starb 1962 im Alter von 36 Jahren und angeblich war es Selbstmord. Doch ihr Tod ist bis heute stark umstritten und das bietet natürlich den Nährboden für viele Verschwörungstheorien. Und ich muss sagen, schon im Vorfeld, dass ich auch, nachdem ich jetzt so recherchiert habe, eher weniger an einen Selbstmord glaube. Mal sehen, was du dann sagst.
Okay, bin gespannt.
Na. Sie starb während der Dreharbeiten zu ihrem 30. Film, in dem sie ihr Image als naives Glamour-Blondchen abstreifen wollte.
Krass.
Dabei war das ja die Rolle, die sie zur Leinwandgöttin gemacht hatte. Ne?
Krass, während den Dreharbeiten.
Also nicht während der Dreharbeiten, also in der Zeit, während sie den 30. Ja, ja. Film gedreht hat.
Alles wusste ich gar nicht. Ne?
Genau. Ja, erstmal kurz zu ihrer Person. Sie wurde am 1. Juni 1926 als Norma Jean Mortensen geboren. Ihre Mutter war psychisch krank, der Vater unbekannt. Und deshalb verbrachte sie ihre Kindheit bei Pflegeeltern und in Heimen. Also ihre Kindheit war nicht so schön.
Ja, klingt nicht so gut.
Ja, und deshalb flüchtete sie dann mit 16 Jahren aus dieser Situation in die Ehe mit einem jungen Marinesoldaten, um da aus diesem Heim wegzukommen, ne?
Ja, verständlich.
In einer Munitionsfabrik wurde das Mädchen mit den krausen braunen Locken, sie war nämlich gar nicht blond, ja, entdeckt. Norma Jean wurde Amerikas beliebtestes Pin-Up-Girl und Schauspielerin. Sie änderte ihren Namen in Marilyn Monroe, wurde blonder und berühmter. Ihr Ruhm begann 1953 mit einer ebenso dramatischen wie erotischen Rolle im Krimi Niagara. Und danach bekam sie allerdings nur noch Angebote in seichten Komödien als blondes Dummchen.
Oh je.
Ja, damit wurde sie zwar berühmt, aber sie fühlte sich eben Zeit ihres Lebens unterfordert und nicht ernst genommen. Ihre legendären Ausfälle bei Dreharbeiten zeigten die Kehrseite ihres Aufstiegs. Sie war alkohol- und tablettenabhängig und erschien immer zu spät oder teilweise gar nicht zu den Dreharbeiten. Im Mai 1962, während der 45. Geburtstagsfeier des US-Präsidenten John F. Kennedy, hauchte sie ihm mit laziver Stimme ein betörendes Geburtstagsständchen ins Mikrofon. Das ist ja auch bekannt.
Ja, ja,
ne?
Das kenne ich, ja.
Ja. Dabei war den 17.000 Gästen klar, dass hier eine ganz heiße Affäre ihren Ausdruck fand. Und die Presse überschlug sich danach natürlich mit Berichten. Im Alter von 36 Jahren, nach 3 geschiedenen Ehen und einem halben Dutzend Fehlgeburten, ist jetzt nicht so ganz so verbreitet, finde ich, ne, dass sie auch viele Fehlgeburten hatte. Zumindest ich wusste es noch nicht. War sie beruflich weitgehend gescheitert. Sie sei damals nur noch mit Drogen vollgepumpt gewesen, torkelnd und unfähig, den kleinsten Text zu behalten. Ja, und deswegen, und weil sie ständig am Set fehlte, wurde sie am 7. Juli 1962 gefeuert und das Filmstudio sah sie als psychisch krank an. Am 5. August 1962 erschien dann die Schlagzeile, dass Marilyn Monroe tot sei. Ja, bevor ich auf die Verschwörungstheorien eingehe, erzähle ich euch mal kurz von den letzten 24 Stunden in ihrem Leben. Marilyn hatte wie üblich schlecht geschlafen. Sie litt an Schlafstörungen. Sie stand früh auf und ließ sich von ihrer Haushälterin das Frühstück servieren. Ihre Freundin Pat, die bei ihr übernachtet hatte, schlief noch und es wurden Möbel und Pflanzen geliefert, mit denen sich Marilyn dann im Garten die Zeit vertrieb und Gartenarbeit machte. Der Fotograf kam vorbei und nach dem Mittagessen erschien ihr Psychiater Dr. Greenson zur üblichen Visite. Der spielt dann auch noch eine nähere Rolle. Er schickte ihre Freundin Pat nach Hause und wie lange dann Greenson blieb, ob er ging oder wiederkam, dazu gibt es unterschiedliche Versionen. Marilyn führte diverse Telefonate. Joe DiMaggios Sohn, also von ihrem Ex-Mann, von ihrem zweiten Ehemann, der Sohn, mit dem sprach sie gegen 7:30 am Abend und sie lachten. Mit dem Autor Jose Bolanos telefonierte sie noch um 22 Uhr. Allerdings wurde das Gespräch plötzlich beendet. Also das haben die dann im Nachhinein eben alles ja, sich angeschaut, ne, die Telefonate zurückverfolgt. Ja, und das Komische ist halt, dass der Publizist Arthur Jacobs wiederum behauptete, er sei selbst um etwa 22 Uhr bereits über den Tod der Diva informiert worden. Die Polizei aber wurde offiziell erst am folgenden Morgen um 4:25 Uhr gerufen.
Okay.
Sehr merkwürdig. Ja. Und laut Polizeibericht gingen in der Nacht vom 4. zum 5. August zahlreiche Telefonate von Monroes Apparat ein und aus. Ob sie auch versuchte, das Weiße Haus oder das Justizministerium zu erreichen, ist aber ungeklärt. Und damit beginnt schon der Wirrwarr widersprüchlicher Aussagen. Mehrere Nachbarn berichteten, Marilyn habe am späten Abend des 4. August gegen 22 Uhr einen oder mehrere männliche Besucher empfangen, deren Identität bis heute nicht geklärt ist. Was auch immer in dieser Nacht geschah, am nächsten Morgen lag Marilyn tot in ihrem Bett.
Oh je.
Ihr Kopf ruhte auf der rechten Wange, ihre rechte Hand umklammerte einen Telefonhörer. Sie war nackt und auf dem Tisch lagen leere Tablettendosen. Wenige Stunden später lag laut Obduktionsbericht der Körper der 36-jährigen, wohlentwickelten, vollgenährten Waisen auf dem Obduktionstisch. Körpergewicht 53 Kilogramm, Körpergröße 1,66 Meter. Die Kopfhaut mit blond gebleichtem Haar bedeckt. Also so stand es dann im Obduktionsbericht. Die Polizei ging zu diesem Zeitpunkt von einem Selbstmord aus. Aber viele Fragen blieben unbeantwortet, wurden nicht einmal gestellt. Und die verantwortlichen Ermittler übersahen und ignorierten einiges. Die Polizei sicherte weder Tatort noch Beweismaterial. Im Gegenteil, man ließ Menschen ins Haus und Gegenstände verschwanden. Ja, und das alles gibt eben Anlass zu verschiedenen Verschwörungstheorien. Also ist schon komisch, ne?
Ja, krass, ne? Was du da schon alles aufgelistet hast, das ist schon merkwürdig. Hm.
Ja. Ja, also die erste Frage natürlich, war es Selbstmord? Marilyns Todessehnsucht war bekannt und von ihren Freunden gefürchtet. Ihre veröffentlichten persönlichen Notizen und Tagebücher wimmelten von suizidalen Gedanken. Ja, und diese Aufzeichnungen sind schon eine schonungslose Selbstbetrachtung. Und jetzt würde ich aber sagen, aber mit Ausrufezeichen. Im August 1988 wurden bis dato unter Verschluss gehaltene Aufnahmen ihres letzten unvollendeten Films vom Mai 1962 gezeigt. Darin sah Marilyn blendend und taufrisch aus. In den einzigen von ihr je gedrehten Nacktszenen konnte man einen makellosen Körper bewundern, ebenso ihre professionelle schauspielerische Leistung. Mhm. Sie hatte sich intensiv auf ihre Rolle vorbereitet und sogar 12 Kilogramm abtrainiert. Also sie wirkte dort auf keinen Fall wie eine abhängige, ja, lebensmüde Frau.
Okay.
5 Wochen vor ihrem Tod sagte sie in einem Interview, was mich betrifft, ist jetzt die glücklichste Zeit. Es gibt eine Zukunft und ich kann sie kaum erwarten. Und Bert Stern, der Anfang Juli die letzten Fotos von ihr knipste, berichtete, sie sei sehr fröhlich gewesen. Seltsam ist auch, dass nirgendwo in der Wohnung ein Trinkgefäß gefunden wurde, aus dem Marilyn die angebliche Überdosis hätte einnehmen können. Also neben ihrem Nachtschrank lagen ja diese Tabletten, ne, diese leere Tablettendose. Aber ein Glas mit, ne, mit Wasser oder ja, wie sie die hätte jetzt einnehmen können, war halt nirgends.
Okay, das ist schon merkwürdig.
Und jetzt? Die Obduktion ergab, dass der Magen fast völlig leer und keine Tablettenrückstände feststellbar waren. Geschluckt hatte sie also offensichtlich nichts. Die Pathologen suchten daraufhin auch an ungewöhnlichen Stellen nach Einstichen, doch auch Injektionsspuren waren nicht zu finden. Wird immer seltsamer, ne?
Ja, was, wie soll das denn funktioniert haben, ja?
Das Blut der Toten enthielt neben einer nicht tödlichen Konzentration von 8 Milligramm Chloralhydrat tödliche 4,5 Milligramm Nembutal. Dass die Leber 13 Milligramm des Schlaf- und Beruhigungsmittels enthielt, war ein Indiz dafür, dass das Gift nicht injiziert worden war. Also ich hatte nicht genommen, ne, nicht eingenommen und es wurde aber auch nichts injiziert.
Echt?
Die tödliche Wirkung hätte nämlich in diesem Fall eingesetzt, bevor der Abbauprozess in der Leber soweit fortgeschritten wäre.
Hä? Aber wie kann das denn sein? Also die hat es nicht getrunken und auch nicht gespritzt. Aber wie ist denn dann in die Leber gekommen?
Ja, das ist eben die Frage. Wie ist dieses Gift in ihren Körper gelangt? Die Männer erhofften sich Aufschluss von den in Auftrag gegebenen Gewebeproben. Die aber waren am nächsten Tag verschwunden.
Nein.
So ein Zufall.
Die sind weg.
Und da am Körper der Schauspielerin keine Einstichwunden einer möglichen Injektion entdeckt wurden, kann das Schlafmittel nur über einen Einlauf verabreicht worden sein. Und dieser erfolgte offensichtlich gewaltsam, denn bei der Leichenschau wurde eine auffällige violette Verfärbung des Dickdarmausgangs festgestellt. Also ein schwerer Bluterguss im unteren Lendenbereich.
Nein, das haben die nicht gemacht. Krass.
Daraus wurden allerdings nie entsprechende Schlussfolgerungen gezogen. Der Fall wurde als Selbstmord behandelt, weitere Untersuchungen für überflüssig erklärt. Der Pathologe hat so etwas in seiner Karriere nie wieder erlebt.
Echt? Aber da müssen doch Leute bestochen haben und die müssen das, die Notizen geklaut haben, dies, das. Ach, krass.
Da müssen schon, sag ich mal, von einer höheren Stelle, ne, welche sich eingemischt haben.
Ja.
Also kommen wir mal zu diesen Verschwörungstheorien. Da gibt es einmal die Theorie mit ihrer sogenannten Krankenschwester. Marilyns Psychiater, dieser Dr. Greenson, war angeblich von Marilyn besessen und schob ihr deshalb Eunice Murray als Haushälterin und Pseudokrankenschwester unter, damit diese ihm täglich Berichte aus Monroes Haus liefern konnte. Marilyn ließ sich von ihrer Haushälterin regelmäßig Einläufe geben zur Entschlackung und Schönheitspflege. Also damals gehörte wohl eigentlich das Tier zu jedem guten, ausgestatteten Haushalt. Das war damals wahrscheinlich gang und gäbe. Mhm. So wie ich das jetzt hier aufgefasst habe. So wie es heute Tabletten gibt für die innere Schönheit angeblich. Ja, hat man sich damals wahrscheinlich so einen Einlauf verpasst. Also keine Ahnung. Ja, ja.
Also so eine Darmspülung oder was?
Ja, ja. Genau.
Okay.
Also rektal zugefügt, irgendwelche Mittel da. Im Autopsiebericht stand, dass das Gift rektal verabreicht wurde. Vielleicht wollte Anise ihre Chefin auch nur zu einem tiefen Schlaf verhelfen. Die Wirkung war jedenfalls endgültig. Die tödliche Dosis entsprach etwa 40 bis 50 Kapseln. Ein weiteres Indiz für die Verstrickung des Psychiaters und Anise Murray waren ihre widersprüchlichen Angaben zur Todesnacht. Und vor allen Dingen auch das merkwürdige Verhalten der Haushälterin. Als die Polizei um 4.35 Uhr am Tatort eintraf, wusch sie gerade die Wäsche. Mhm. Das ist auch toll, ne?
Ein bisschen verdächtig, oder?
Du bist tot schon. Und deine Haushälterin wäscht die Wäsche.
Schon ein bisschen verdächtig.
Alles klar.
Und weißt du, woran mich das auch erinnert? So ein bisschen an Michael Jackson, den Tod. Ja. Das war doch auch irgendwie ein bisschen ähnlich. Mit den Verstrickungen und man weiß auch nicht, ob es der Arzt war oder so. Ja.
Könnten wir uns ja auch nochmal im Podcast mit drum kümmern.
Das war auch eine Überdosis, ja. Kann ich mir mal vorstellen, also wie du sagst, die hatte Schlafstörungen und vielleicht wollte die Haushälterin noch einfach nur helfen, aber hat dann überdosiert.
Ja, aber dass die dann halt einfach Wäsche wäscht, als wäre nichts passiert. Also eigentlich brauchst du das ja nur gar nicht mehr machen, wenn die Chefin tot ist, ne? Naja, kommen wir zur nächsten Theorie und da sage ich nur John F. Kennedy.
Ja.
Ja, als John F. Kennedy am 20. Januar 1961 seinen Eid als jüngster Präsident der US-Geschichte leistete, gehörte Marilyn Monroe zu den bekanntesten Gesichtern im Filmgeschäft. Sie war das unübertroffene Sexsymbol Amerikas. Kennedy hingegen stammte aus einer der reichsten Familien der USA, besuchte mehrere Elite-Universitäten und heiratete 1953 die aparte Schönheit Jacqueline, genannt Jackie, mit der er 3 Kinder hatte. John F. Kennedy pflegte schon vor seiner Präsidentschaft unzählige flüchtige Sexaffären, denen er auch im Weißen Haus ungeniert weiter nachging. Seinem äußerst professionellen Beraterstab gelang es, diese peinlichen Schürzenjägereien vor der Öffentlichkeit sorgfältig abzuschirmen.
Ah.
Also, dass das auch nicht rausgekommen ist, ne?
Zu der
damaligen Zeit. Jetzt weiß jeder Bescheid, aber...
Die arme Jackie auch.
Und die arme Frau, sag ich nur. Ja, genau. Nachdem Kennedy den Nominierungsparteitag der Demokratischen Partei im September 1960 gewonnen hatte, lud er einige Prominente zur Siegesfeier nach Los Angeles ein, darunter auch Marilyn. Kennedys Schwager, der britische Schauspieler Peter Lefort, betätigte sich bei Festen gern als Kuppler. Später kamen Gerüchte auf, wonach spät am Abend der künftige Präsident und der Kinostar gemeinsam nackt im Pazifischen Ozean gebadet hätten.
Uhuhuhu.
Heikel, heikel. Lefort stellte seit Oktober 1961 sein Strandhaus in Santa Monica zur Verfügung. Hier trafen JFK und Marilyn sich mehrmals, ebenso Ende März 1962 bei Palm Springs in einem Haus, das dem Schauspieler Bing Crosby gehörte. Also die haben sich dann immer mal so für ein paar Tage bei bekannten Freunden eingemietet.
Und die haben gesagt, ja klar, leg los, hier sind die Kondome.
Genau.
Ach, der Schreck.
Macht dann bitte noch sauber, wenn ihr geht.
Ja, zieht die Betten neu.
Ja.
Super.
Und bei dieser Gelegenheit versprach Marilyn dem Präsidenten, auf seiner Geburtstagsfeier zu singen. Dass dies aber derart anzüglich erfolgen würde, kalkulierte Kennedy nicht ein.
Ja, hat er sich wirklich etwas verschätzt mit ihr.
Ja, weil das war ja wirklich eindeutig, oder? Wie sie da sich geregelt hat und gehaucht hat. Und
schamlos.
Ja, auch wieder die arme Jackie. Also in dem Moment war er ja schon, ach, die wird es auch so gewusst haben, mit Sicherheit. Wusste die, was bei ihrem Mann da abläuft.
Ja,
ihm wurde die Affäre zu heikel. Der Familienrat beschloss, Kennedys Bruder, den amtierenden Justizminister Robert Kennedy, einzuschalten. Er sollte Marilyn schonend beibringen, dass die Liaison mit dem Präsidenten zu Ende sei. Ende Juni 1962 reiste Robert nach Brentwood, um mit Marilyn zu sprechen. Er galt als treuer Familienvater, erlag aber selbst Marilyns Reizen.
Nein, oder?
Ja, da haben sie im Nachhinein auch gesagt, ach Mensch, da hätten wir doch jemand anders schicken sollen, weil die eigentlich schon mitbekommen haben, dass er immer so, wenn er sie mal irgendwo gesehen hat, auch von ihr geschwärmt hatte. Ne? Ja,
vielleicht mal eine Frau oder ihn irgendwie in
den Lippen
oder so. Ach du Scheiße. Aber ja gut, selbst schuld, wenn der John F. Kennedy sich da zu schade ist, das selbst zu machen.
Ja, aber ist natürlich für sie jetzt auch, ne? Ach, dann klappt es halt mit dem einen Bruder nicht, dann nehme ich einen anderen. Also, ja. Hat ja wahrscheinlich auch Spaß gemacht, ne?
Sie kam vielleicht auf ihre Kosten.
Sie trafen sich mehrmals und führten zahlreiche Telefonate über Kennedys Diensttelefon. Das gab neuen Gerüchten Nahrung, die vor allem von Eunice Murray, der Haushälterin Monroes, gestreut wurden. Die hat ihm dann schön draußen rum erzählt, ne? Ey, die hat hier
alles mit dem
telefoniert. Ja, genau. Ja, John F. und Robert bangten schließlich im Hinblick auf ihre 1963 anstehende Wiederwahl um das dringend erforderliche Image als brave Ehemänner.
Okay, wie konnte man die jetzt noch retten?
Ja, angeblich hatte Marilyn gedroht, sie würde auf einer Pressekonferenz ihre Affäre mit dem Präsidenten öffentlich machen, wenn er sich nicht scheiden ließe.
Ja, schön, wenn die
Pistole aufruft. John, dem war wahrscheinlich schon etwas verfallen, ne? Den hätte sie gern für sich gehabt. Diese Drohung machte den Politikerbrüdern zu schaffen, ebenso wie die Existenz ihres mysteriösen Roten Tagebuches.
Oha. Ja, klar.
In dem sie sämtliche intime Details mit den Kennedys verzeichnet haben soll, das aber bis heute unauffindbar blieb.
Oh, Nika, wenn wir das finden, wenn wir das finden würden, das wäre so gut.
Peter LeFort, der mit Marilyn befreundet war und sie und John F. K. einst verkuppelte, war schwerer Alkoholiker und gab kurz vor seinem Tod 1984 eine Geschichte preis, die er jahrelang geleugnet hatte. Und zwar: Demnach haben Robert Kennedy und er Marilyn am Nachmittag des 4. August, wenige Stunden vor ihrem Tod, besucht. Robert wollte ihr seine Trennungsabsichten erklären, die Wahl stand ja an, ne? Und Peter sollte vermitteln. Also, wo ich auch sage, kriegt das Mann nicht alleine hin, ne? Warum muss da ein Freund mitgeben, um da zu vermitteln, ey, da also macht jetzt wieder Schluss.
Also,
ein Kindergarten.
Wirklich, ein bisschen Anstand. Gut, heute,
heute klärt man es gleich über Nachrichten, ne?
WhatsApp. Die feine englische Art. Ja. Danke, WhatsApp, für diese neue Möglichkeit.
Ja, und die Marilyn, die reagierte sehr hysterisch, dass sie ihren Psychiater Dr. Greenson riefen, um sie irgendwie ruhig zu stellen. Als LeFort zurück in seinem Strandhaus am Abend mit Marilyn telefonierte, konnte sie kaum sprechen. Sie lallte etwas ins Telefon, das wie Abschied klang. Und daraufhin wären Kennedy und LeFort zu ihr zurückgerast, um sie ins Krankenhaus zu fahren. Und auf dem Weg dorthin sei Marilyn aber verstorben. Deshalb kehrten sie um und inszenierten die Leiche auf dem Bett. Und Mitarbeiter des FBI sorgten noch in der Nacht dafür, dass jegliches Beweismaterial entfernt wurde.
Also der Präsident,
hat sich das FBI eingeschalten. Also laut diesem Peter, ja, hat er so kurz vor seinem Tod diese Geschichte dann erzählt.
Ja gut, auf dem Sterbebett, da gestehen ja viele wirklich. Ja. Das, ja,
aber ich glaube, er hat es dann kurz darauf auch wieder zurückgezogen, dann hat er vielleicht doch noch Angst bekommen, also keine Ahnung.
Ach du Schreck.
Und ein Callgirl behauptete später, dass Peter ihr für eine Nacht $1,000 gezahlt hätte. Er wollte nur in ihren Arm liegen und weinte stundenlang über das, was mit Marilyn geschehen war. Sagen wollte er nichts, es ist zu schrecklich, es ist besser, wenn du nichts davon weißt, hätte er gesagt.
Mhm.
Also war der Robert Kennedy nur unbeabsichtigt an ihrem Tod schuld, weil er und sein Schwager sie zu ihrem Drogen- und Alkoholkonsum ermutigten, damit sie die Trennungsbekundung verkraftete und still blieb.
Mhm.
Dann wäre es eben ja ein Unfall gewesen. Ne?
Ja,
und als die Schauspielerin dann auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb, waren sie gezwungen, den Tod als Selbstmord zu inszenieren.
Ja, man könnte es ja auch als Mord zweiten Grades auslegen, vielleicht sogar.
Ja, eben, richtig. Ja, oder aber ließen John F. Kay und Robert Kennedy sie vorsätzlich töten, um ihre Affären mit ihr zu vertuschen und ihre politischen Karriere nicht zu gefährden.
Mhm, oder so.
Ja. Kommen wir zur Mafia-Theorie. Der Sam Giancana, damals ein berüchtigter Mafia-Pate, hat Marilyn angeblich ermorden lassen, um den Kennedys den Mord anzuhängen. Der mächtige Mafioso hatte eine Rechnung mit den Kennedys offen, befürchtete deren Kreuzzug gegen das organisierte Verbrechen und wollte, dass die Kennedys sich endlich aus den Mafia-Geschichten raushielten. Die Mafia wusste wohl von der Beziehung zwischen Robert und Marilyn und die hatten auch mitbekommen, dass er sich von ihr trennen wollte, um eben seine Ehe und Karriere zu schützen. Ja, und angeblich hatten sie dann den Streit der beiden in Monroes Haus am Nachmittag des 4. August belauscht. Und nachdem Kennedy einen Arzt bestellt hatte, um sie zu beruhigen und beide Männer gegangen waren, schlugen zwei Mafia-Profikiller zu. Sie betäubten die Diva und führten ihr ein tödliches Zäpfchen ein. Und diese Theorie, die stammt praktisch von dem Bruder von Sam Giancana, von diesem Mafia-Boss da. Da hat er wohl ein Buch rausgebracht.
Okay.
Der hat diese Verschwörungstheorie ins Leben gerufen.
Okay, da wäre jetzt dieses mit dieser Rektalverletzung dann wenigstens erklärt, weil was du vorher gesagt hast mit den, mit den Kennedys, das wäre, hätte sie sich ja selbst umgebracht, aber da wäre das ja nicht mit dem Rektalverletzung zu erklären gewesen.
Ja. Ja, und noch eine andere Mafia-Theorie wäre, dass Marilyn im Auftrag der Kennedys von Giancana ermordet wurde, weil diese ihre Affären eben vertuschen wollten.
Aber wenn das rausgekommen
hierbei wären
wäre,
fünf Mafiosi in ihr Haus eingedrungen, hätten sie mit Chloroform betäubt, ihr eine Überdosis Schlafmittel gespritzt, was ja aber eigentlich nicht sein kann. Also es wurden ja keine Einstichstellen gefunden, ne? Und sie ins Schlafzimmer verfrachtet, um es wie einen Suizid aussehen zu lassen.
Oh, hätte ich ein bisschen für weit hergeholt. Wenn das rausgekommen wäre, irgendjemand hätte doch bestimmt gequatscht, dann wäre es mit den Kennedys voll vorbei gewesen, mit dem ganzen Clan. Ja.
Kommen wir zur CIA. Es gibt Menschen, die der Überzeugung sind, die US-Regierung würde Informationen zur Existenz von Aliens geheim halten. Und durch ihre Affäre mit John F. Kennedy hatte Marilyn vermutlich auch Zugang zu diesen Daten. Monroe soll Pläne geschmiedet haben, diese Top-Secret-Infos an die Öffentlichkeit zu bringen.
Oh, das klingt gerade voll nach mir.
Ja, ich habe dabei an dich gedacht. Sobald ich Aliens gelesen hatte, dachte ich, ach, das ist was für Nina.
Das klingt echt so nach mir. Ich hätte das auch gemacht. So, oh, hier gibt es hochgeheime Dokumente oder steht was drin von Alien-Experimenten. Das muss ich der Presse zukommen lassen. Ja.
Ja.
Hätte ich sagen
können. Ja, und um das zu verhindern und damit außerdem ihre Affären mit beiden Kennedy-Brüdern zu verschweigen, soll die CIA Nägel mit Köpfen gemacht haben. Ja, was bleibt noch, ist die FBI-Variante. Wie bei vielen Stars der Ära waren auch an Marilyn Monroe nicht nur Fans, sondern auch das FBI interessiert. Was sie sagte, was sie tat, mit wem sie Kontakt pflegte, darüber legten die Ermittler ein ganzes Archiv an. Anlässlich ihres 50. Todestages am 5. August 2012 versuchte eine Nachrichtenagentur, sich einen umfassenden Einblick in alle Akten über den Filmstar zu verschaffen. Doch die Unterlagen über die Ermittlungen in den Monaten vor ihrem Tod sind unauffindbar.
Nein.
Komisch.
Die sind weg. Oh Gott, das ist ja echt sehr auffällig.
Ja, Das FBI erklärte, die über Monroe angelegten Akten nicht mehr zu haben. Das Nationalarchiv der USA, in dem solche Dokumente normalerweise zur Aufbewahrung landeten, hatte sie nach eigenen Angaben aber auch nicht. Na, wo sind sie denn
Suspekt.
Nur?
Der Suspekt. Ja. War der Osterhase am Berg.
Es gab zwei große Ermittlungen zu Monroes Fall. Eine wurde unmittelbar nach ihrem Tod und die andere 1982 von der Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles durchgeführt. Und diese merkte damals schon an, dass die Unterlagen über Monroe stark zensiert sind. Ja, aber weshalb könnte das FBI Interesse dafür haben, Marilyn zu töten? Ich kann dir sagen. Sie hätte Staatsgeheimnisse preisgeben können, die ihr John F. Kennedy im Bett zugeflüstert hatte.
Ehrlich.
Und die sie in ihr berüchtigtes rote Tagebuch schrieb.
Aber wen macht zum das Beispiel, denn an, wenn du im Bett liegst und dann sagt er, ach ja, übrigens, das 1948, das waren wir damals in Warschau oder weiß ich nicht irgendwas.
Ja, ja.
Das soll er ihr gesagt haben, im Bett, genau.
Also ja. Einige Staatsgeheimnisse ausgequatscht. Zum Beispiel hätte der Präsident ihr gesagt, die CIA plane, den kubanischen Präsidenten Fidel Castro zu töten. Mhm. Und deshalb musste sie sterben. Wahrscheinlich war er dann auch ein bisschen angedüdelt gewesen. Zudem gibt es aus diesen Kreisen aber auch Behauptungen, Marilyn Monroe sei gar nicht tot. Im Rahmen eines FBI-Zeugenschutzprogrammes lebe sie im Mittleren Westen oder Australien.
Oder so.
Tja. Und mein Schlusssatz dazu wäre, letztendlich werden die pathologischen und kriminologischen Details von Marilyn Monroes Tod nie zu einem endgültigen Ergebnis führen.
Ja, wenn alles verschwunden ist, nicht. Was denkst du denn?
Also ich glaube nicht, dass sie selbst war, weil, wie gesagt, wenn ja da so ein Einlauf verpasst wurde und es war ja aussichtlich, dass das schon irgendwie unter Gewalteinwirkung passiert ist, glaube ich erstens mal nicht, dass es diese Krankenschwester war. Ich glaube schon, dass die jemand von der Bildfläche verschwinden lassen wollte. Und da kommt mir dann schon so das FBI und die Kennedys, sehe ich da echt schon mit als am naheliegendsten. Ne, die wollten nur ihre Karrieren und ihre Affären da vertuschen.
Ja.
Ich kann mir das schon vorstellen, dass sie dann einfach gedacht haben, ne, jetzt hing ja viel dran, ne?
Ja.
Vielleicht von allen ein bisschen was, dass sie wirklich auch durch die Kennedys schon auch Informationen hatte, was so hinter den Kulissen stattfand. Und sie einfach auch Angst hatten, dass sie was preisgibt und zudem eben, weil die Wahl anstand und ja, die Kennedys nicht das Risiko eingehen wollten. Vielleicht haben das aber nicht mal dann die Kennedys in Auftrag gegeben, sondern eben schon von oben irgendwie, dass die gemerkt haben, also die Frau müssen wir jetzt hier mal irgendwie aus der Welt schaffen.
Ja.
Sonst, vielleicht wirklich FBI oder was denkst du denn?
Ja, also die Beweislage ist ja so, dass, also wenn die jetzt noch leben würde, dann hätten die das doch von langerer Hand irgendwie geplant und hätten das irgendwie besser inszeniert, oder? Also das ist ja mit dieser rektalen Verletzung irgendwie total bescheuert. Also wenn wäre es doch einfacher gewesen, da ein Glas hinzustellen mit und die irgendwie da das unterzuschieben, dass sie das trinkt, irgendwie, weiß ich nicht, 40 Kapseln in Wodka oder so und dann so zu tun, als hätte sie das selbst gemacht. Also wenn man so eine Inszenierung von Selbstmord, hätte man doch cleverer machen können, oder?
Ja, stimmt. Tja.
Ja.
Aber, ja. Klar, du musst sie natürlich dann aber auch erstmal dazu bringen, dann so viel da runterzuschlucken, ne?
Ja, aber ich finde das ein bisschen merkwürdig mit dieser rektalen Verletzung und es kommt mir irgendwie so schlecht geplant vor. Also es ist vielleicht doch nicht so von langer Hand geplant gewesen, oder? Also vielleicht war es tatsächlich so, dass der Präsident irgendwie so überreagiert hat und dann musste irgendwie schnell der Geheimdienst das vertuschen.
Wir werden es nie wirklich erfahren.
Das mit der Mafia finde ich auch ein bisschen weiter hergeholt. Ich meine, die Mafia, die ist ja auch daran interessiert, dass die auch irgendwie im Verborgenen bleiben und wenn die dann jemand so berühmten irgendwas antun. Also Mafia-Boss, würde ich das nicht machen wollen, hätte ich den Kennedys irgendwie anders geschadet, aber nicht so. Hätte ich denen vielleicht Drogen untergeschmuggelt, dass es dann irgendwie so einen Skandal gibt, dass John F. Kennedy Drogen nimmt oder so. Aber nicht so. weiß ich nicht, also dass sie irgendwas rausgekriegt hat, das glaube ich schon, aber ich glaube dann nicht, dass die FBI und CIA die umgebracht hätten, sondern die hätten die irgendwie verschwinden lassen oder manipuliert oder so, ne? Weiß ich nicht. Auch keine Ahnung.
Ach, ich denke schon, dass die den einfach ausschalten wollen. Was denkt ihr denn, Kreimis?
Ja, Kreimis, sagt uns doch mal. Aber es ist doch echt,
was ihr denkt,
merkwürdig mit dieser rektalen Verletzung und dass diese ganzen Sachen verschwinden, diese Dokumente. Also irgendwas wird ja vertuscht. Ich kann
eben deswegen nicht richtig an Selbstmord glauben.
Ja, glaube ich auch nicht. Das ist überhaupt nicht.
Das einführen. Also
das muss man ja echt ausschließen. Und dass er das dann so komisch, der eine Anwalt war das, oder? So komisch auf dem Sterbebett dann irgendwie doch noch zugibt, dass sie die versucht haben zu
das
retten
war da,
und
nein,
dann
das
doch
war
wieder
der Schwager von den Kennedys, war das dieser britische Schauspieler.
Ah ja, genau.
Der war halt mit Marilyn auch befreundet und mit den Kennedys und hatte sie damals mit dem John F. Kennedy verkuppelt. Aber der war halt auch Alkoholiker und ach, also ich denke schon Kennedy und FBI, so eine Mischung.
Ja, ne? Also gewesen sein. Es kommt mir so vor, als wäre das nicht lang geplant. Das bedeutet, das ist eine Beziehungstat. Und irgendwie ist das irgendwie ausgeartet. Vielleicht hat sie ihm auch noch irgendwie gedroht, das Tagebuch öffentlich zu machen. Ja. Und wollte ja sowieso, dass er sich scheiden lässt. Und und dann ist irgendwie überreagiert.
Es wurde ja auch nie gefunden. Und es sind ja auch andere Dinge in der Wohnung verschwunden. Ne? Und also schon komisch. Und sie hatte ihre Probleme und war ja selber alkohol- und tablettenabhängig. Aber dann, wie gesagt, denke ich, hätte es Einstiche gegeben oder sie hätte die Tabletten eben geschluckt. Ne?
Ich glaube auch,
dass das eben nicht der Fall war dann und der Magen war leer, also glaube ich nicht.
Ja, nee, da ist irgendwie was eskaliert, ein Streit, dann haben die festgehalten, ihr das irgendwie rektal eingeführt, weil damals war es ja irgendwie normaler noch und die haben gedacht, dass...
Vielleicht hatten sie ja beide mit ihr Sex, Nina, weil die war ja nackt. So, und jetzt war dieser Peter da und dieser Robert.
Ja.
Wer weiß, was die für Spiele gespielt haben.
Könnte natürlich auch sein.
Meine Verschwörungstheorie, die ich jetzt einfach mit in den Raum werfe.
Aber irgendwie ist das Gift ja in ihren Körper gelangt.
Ja, ne? Also komisch, komisch.
Da haben die das irgendwie geschnupft. Kann man das durch die Nase machen? Keine Ahnung. Aber so viel, 40 Tabletten.
Ja, das hätten sie ja auch. Also die haben ja das Blut, ne? Die Blut wäre dann alles.
Das wäre dann auch in den Magen gekommen durch die Nase. Ja, aber klar, also ich glaube, dass irgendwas eskaliert und da mussten die das schnell vertuschen.
Ja.
Und ich meine, jemanden verschwinden lassen, Mafia, FBI, CIA, das hätten die doch anders gemacht, oder? Hätten die im Flugzeug abstützen lassen, oder weiß ich nicht.
Na, vielleicht muss das schnell gehen, keine Ahnung.
Ja, okay, Crimies. Ja, lasst uns doch mal wissen, Crimies, was ihr denkt.
Genau. Würde mich echt interessieren.
Wenn ihr eine andere Theorie noch habt, könnt ihr machen bei uns bei Instagram, murderqueens.podcast oder bei unserer Facebook-Gruppe. Murder Queens Treffpunkt für Crimies und Spookies, könnt ihr uns ja schreiben.
Ja, wir haben endlich umbenannt.
Ja, genau, könnt ihr uns einfach unter den Bildern zu der Folge kommentieren.
Genau.
Ja, Nika, sind wir schon wieder am Ende.
Richtig. Wir waren heute lange, wir sind jetzt fast bei einer anderthalben Stunde.
Ja, das ist eine richtig lange Folge. Aber wir dürfen trotzdem noch nicht vergessen, uns bei unseren Patreons zu bedanken. Ja, also wir haben einen ganz neuen Patreon, der uns unterstützt. Das ist die liebe Irene. Vielen Dank, Irene.
Danke.
Ja, das hilft uns so.
Wir freuen uns.
Das hilft uns so monatlich mit den Unterstützungen von euch, weil es ja gar nicht so günstig war, diese Equipment und der Cutter und alles. Ja, die ganzen Kosten, das ist so nett von euch, dass ihr uns unterstützt. Und
freuen wir uns sehr.
Dann wollen wir uns auch bedanken bei der Isa, die hat nämlich einen der höheren Patreons, wie sagt man das, Tiers gebucht. Und deswegen wird sie jede Woche erwähnt, weil sie da den Benefit gewählt hat, indem man eine Weihnachtskarte bekommt und jede Woche erwähnt wird. Das sind die Benefits in ihrem Tier.
Ja, und auch ein großes Dankeschön an René.
Ja,
René. Der gehört auch noch mit in die Riege.
Dankeschön, genau, der hat auch die monatliche Erwähnung gebucht. Nee, die wöchentliche. Super, das ist so nett, dass ihr uns unterstützt. Das bedeutet uns wirklich, wirklich viel, muss ich sagen.
Ja.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir schon, wie viele, 6 oder 7 Patreons haben, die uns unterstützen.
Sind wir am Ende von Folge 9 angelangt, Nina?
Ja, Crimies, danke fürs Durchhalten und fürs Anhören. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder oder hören uns bald wieder. In 2 Wochen gibt es die neue Folge und nächste Woche gibt es die neue Folge übernatürlich bei Murder Queens.
exklusiv bei Podimo.
Korrekt.
Bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen, Nina.
Genau, passt auf euch auf.
Und denkt immer daran, hinter jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit. Buddy, komm, sag auch noch Tschüss.